Ja, ich habe mir überlegt, so, was soll ich jetzt so als Thema machen, womit ich mich jetzt. Oh, danke, vielen Dank. Weil ich hätte sogar noch Kaffee gehabt hier. Den habe ich von mir vergessen. Aber danke. Der ist jetzt aber auf kalt, der schmeckt nicht mehr. Ja, bei Vorbereitung hier. Ja, ich habe mir überlegt, was mache ich so als Thema, und ja, mich interessiert so im Moment wirklich so, was ist denn über den Messias, über Jesus vorhergesagt? Was müssen für Weissagungen stattfinden, oder was wurde im Alten Testament gesagt, was hat sich erfüllt im Neuen Testament oder erfüllt sich noch, weil es ist noch nicht alles erfüllt, aber es wird geschehen, da können wir sicher sein. Und einfach, was ist vorhergesagt über den Messias? Und da habe ich so mehrere Punkte rausgesucht. Ich werde heute nur 3 Punkte schaffen, weil es sind doch echt sehr viele Punkte, die man ansprechen kann. Und jetzt möchte ich erstmal erklären, was heißt wirklich Messias oder Christus zu sein. Der Messias oder der Christus. Ne? Das eine ist Latein, Christus ist Latein. Eigentlich Christos, ne? Ist durch Latein halt ein bisschen durchsetzt auf Christus, aber eigentlich Christos. Oder der Messias, das ist Meschiach, ist jüdisch. Und das bedeutet der Gesalbte. Und in Israel wurden eigentlich 2 Menschen gesalbt. Und zwar einmal der König immer und dann der Hohepriester. Aber Messias wurde keiner von denen genannt, obwohl die gesalbt waren. Die wurden nicht Messias genannt oder Christus genannt. Das Interessante ist, der Messias ist aber auch beides in einer Person. Er ist soweit sowohl der König als auch der Hohepriester. Das ist auch sehr interessant. Aber der Christus ist einfach mehr als ein einfacher König. Denn ein normaler König, eben wie gesagt, ist kein Messias, kein Christus, obwohl er gesalbt ist. Ja, der Messias ist mehr. Er ist der von Gott gesalbte König. Der Retter, der am Ende der Zeiten Israel wiederherstellt, er rettet und der Welt den Frieden bringt. Das ist Zukunft. Ist noch nicht so geschehen, wobei teilweise erfüllt, aber eigentlich nur ein ganz kleiner Punkt. Er hat Frieden tatsächlich gebracht, aber nicht den Frieden, der Messias, der bringt Frieden der Welt, der Nation, bringt sie zur Ruhe. Aber er hat jetzt einen anderen Frieden uns hinterlassen. Einen Frieden mit Gott und Frieden in unserem Herzen, dass wir ruhig sein können, dass wir, ja, wenn wir Sorgen haben, können wir so auf ihn werfen. Haben wir heute gehört. So einen Frieden haben wir. Aber Frieden der Welt bringt. Und das ist halt noch nicht geschehen. Also aus unserer Sicht Zukunft. Also denkt an die Jahrwochen, die Daniel vorher, also die Daniel gesehen hat über Israel. 69. Jahrwoche ist erfüllt. Da ist der Messias am Kreuz gestorben. Aber dann kommt die 70. Jahrwoche, die ist noch nicht dran, sondern die wird geschehen. Und diese Kluft oder dieses Gap, was dazwischen ist, das nennt man eben die Zeit der Gemeinde. Das ist also die Zeit, in der Gottes Kinder, die wirklich an ihn glauben, an Jesus glauben, also die Christen, ihre Zeit hat. Die Zeit der Gemeinde. Und das jetzt seit, ja, gut 2000 Jahren, aber die 70. Jahrwoche steht aus. Ja, ich möchte heute mit euch 3 Weissagungen durchgehen. Einmal Christus, der Sohn Gottes, dann Christus als Same der Frau. und Christus als Same Abrahams. Es wird dann demnächst weitergehen mit anderen, mit Same Jakobs, ne, also für Israel ist das dann. Aber heute, Abraham, na, Israel ist ja immer stolz darauf, Nachfahren, Same Abrahams zu sein. Aber im Prinzip sind sie nur Same Jakobs, es sei denn, sie glauben, so wie Gott es von ihnen verlangt. Wenn sie wirklich in Abrahams Samen sind, dann sind sie gläubig. Nicht unbedingt an Jesus, aber zumindest schauen sie auf den Erretter. Sind vielleicht noch im alten Bund, aber sie schauen auf den Erretter. Wo war ich stehen geblieben? Bisschen verrutscht. Also ich werde Altes Testament und Neues Testament vergleichen. Und Christus als Sohn Gottes, damit möchte ich am Anfang den Psalm 2, Vers 6 bis 7 lesen. Psalm 2, Vers 6 und 7. Ich habe meinen König eingesetzt auf Zion, meinem heiligen Berg. Ich will den Ratschluss des Herrn verkünden. Er hat zu mir gesagt, du bist mein Sohn. Heute habe ich dich gezeugt. Er hat, klar, es ist eine Prophezeiung, aber es steht da ganz klar, also Gott sagt, du bist mein Sohn, ich habe dich gezeugt. Der Vater sagt, du bist mein Sohn, ich habe dich gezeugt. Dann Jesaja 9, Vers 5. Jesaja 9, Vers 5, da steht, denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn ist uns gegeben, und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter, und man nennt seinen Namen Wunderbarer, Ratgeber, starker Gott, ewig Vater, Friedefürst. Na, alles Namen des Herrschers, denn ein Kind ist uns geboren, und da steht starker Gott, starker Gott. Na, er ist Gott. Und die anderen Namen, Wunderbarer, ne, Ratgeber, Ewig Vater und Friedefürst, das sind auch sehr starke Namen, aber starker Gott, er ist Gott, Gottes Sohn. Dann eine Vorhersage Gottes an David. Können wir in 1. Chronik 17, Vers 13 lesen. Erster Chronik 17, Vers 13 und 14 lese ich mal. Ich will sein Vater sein und er soll mein Sohn sein. Und ich will meine Gnade nicht von ihm weichen lassen, wie ich sie von dem weichen ließ, der vor dir war. Sondern ich will ihn auf ewig über mein Haus und mein Königreich einsetzen und sein Thron soll auf ewig feststehen. Also von David ist hier nicht die Rede. Er musste sterben. Vor David war Saul, von dem ist die Gnade Gottes gewichen, weil er gegen Gottes Gebote so sehr verstoßen hat und keine Buße gemacht hat. David hat auch sehr viele Sünden gemacht, hat aber Buße getan und er ist ein Freund Gottes. Aber es geht ganz klar um den, der kommen soll. Der Christus, der vorhergesagt wird. Aus seinen Samen wird er entstehen. Also ein Nachkomme, Nachfahre in vielen Generationen danach wird kommen. Und dessen Thron wird dann auf ewig bestehen. Wenn er einmal auf den Thron ist, wird er diesen Thron nicht mehr verlassen. Erstmal nur für 1000 Jahre, aber danach baut er das ewige Reich und wird dann immer da sein. 1000 Jahre auf dieser Erde und dann in der Ewigkeit. Psalm 45, Vers 7 und 8 möchte ich noch Zahlen 45, 7 und 8. Dein Thron, o Gott, bleibt immer und ewig. Das Zepter deines Reiches ist ein Zepter des Rechts. Du liebst die Gerechtigkeit und hast die Gesetzlosigkeit. Darum hat dich, o Gott, dein Gott, gesalbt mit Freudenöl, mehr als deine Gefährten. Na, das Interessante ist, es gab Könige, die haben ein gutes Zeugnis. Die haben vor Gott, die waren gerecht und Gott hat sie gesegnet und das sind Freunde. David, Gottes Freund, na, der wurde auch gesegnet und mit Freuden, mit Öl gesalbt. Aber Freudenöl, das ist nur über Jesus. Also wirklich dieses Öl, dieses Besondere, dieses von Gott gesalbt, hat nur der Christus. Also mehr als alle Gefährten, alle Könige, die davor waren, die gut waren, oder alle Gläubigen, die sind auch gesalbt in irgendeiner Form, aber nur der Christus mit Freudenöl und es ist was ganz Besonderes, noch viel mehr als jeder König, der jemals war und sein wird. Im Neuen Testament möchte ich jetzt dazu gegenüberstellen. Im Neuen Testament möchte ich zuerst mal auf ein Ereignis schauen, was auch jetzt gerade zur Weihnachtszeit immer wieder gesagt wird. Heute wird es teilweise weihnachtlich, aber nicht wirklich. Aber es geht im Neuen Testament darum, was der Engel Gabriel zu Maria sagt. Was als er die Geburt des Messias ankündigte. Und zwar Lukas 1, Vers 31 bis 35. Lukas 1, 31 bis 35. Und siehe, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären, und du sollst ihm den Namen Jesus geben. Dieser wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden. Und Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Vaters David geben. Und er wird regieren über das Haus Jakobs in Ewigkeit. Und sein Reich wird kein Ende haben. Maria aber sprach zu dem Engel, wie kann das sein, da ich von keinem Mann weiß? Und der Engel antwortete und sprach zu ihr, der Heilige Geist wird über dich kommen. Und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Darum wird auch das Heilige, das geboren wird, Gottes Sohn genannt werden. Ja, die Jungfrauengeburt ist heutzutage ein Streitpunkt. Na, die meisten Menschen lehnen das ab, weil es nicht sein kann. Es kann nicht sein. Menschlich gesehen ist es unmöglich. Da gebe ich Ihnen recht, menschlich gesehen ist das unmöglich. Aber jetzt überlegt mal, Gott, was hat er bei der Schöpfung gemacht? Er hat Leben genommen, hat Zellenstrukturen erschaffen, hat da Informationen reingepackt und hat dem ganzen Leben eingehaucht. Er ist der Schöpfer, der Macher sämtlicher Informationen in den Zellen, der ganzen Genetik. Und er kann diese Genetik zum Leben bringen, aus Lehm. Dann wird er doch auch, ist es doch möglich, dass er auch in einer Eizelle seine Genetik, die er also Gottes Genetik in diese Zelle macht. Er kann doch im Leib einer Mutter diese Eizelle erschaffen, pflanzen. Und er ist der Herr des Lebens. Er hat das Leben erschaffen. Sämtliche Informationen, sämtliche Materie, alles ist sein. Es beugt sich nach seinem Wort. Und warum kann er das auf einmal nicht mehr? Ist das so schwer? Menschlich gesehen unmöglich. Es geht nicht. Ohne den Samen eines Mannes und der Eizelle einer Frau ist es nicht möglich, ein Kind zu kriegen. Aber wisst ihr was? Ich sage euch, auch das wäre nicht genug, um ein Kind zu erschaffen. Weil es lebt nur aus dem Willen Gottes heraus. Gott formt das Kind im Mutterleib. Er ist der Herr des Lebens. Ohne seinem Willen existiert nichts. Es gibt nichts. ohne ihn, ohne seinen Willen, würde es nur Totgeburten geben. Es wird kein Leben entstehen. Ja, nur im Falle seines Sohns ist wirklich der Teil der Information, ist ein Teil der Information von der Frau und der andere Teil von Gott. Kein Mann involviert. Und alles ist durch Gottes Willen entstanden und gemacht. Auch Petrus kann, nachdem er alle Taten Jesu gesehen hat und all seinen Worten gelauscht hat, nur bekennen, was er ist: Du bist Gottes Sohn. Ich lese das vor, das Ganze, Matthäus 16, Vers 15 und 16. Da spricht er, also Jesus, zu ihnen: Ihr aber, für wen haltet ihr mich? Da antwortete Simon Petrus und sprach: Du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Es ist nicht Fleisch oder Intelligenz oder irgendwas, was ihm das offenbart hat, sondern der Geist Gottes. Petrus hatte relativ begrenztes Wissen über die ganzen Prophezeiungen. Das Wissen, das kam vielleicht später oder hat er auch durch Jesus gelehrt gekriegt. Aber ich sag mal, zu dem Zeitpunkt, wo er das sagte, war er noch nicht lange mit Jesus unterwegs. Und er war keiner, der das Alte Testament kannte großartig. Er war Fischer. Klar, er ging in die Synagoge und hört einiges. Aber in einer Synagoge gibt es vielleicht 3-4 Rollen von irgendwelchen Schriftstücken. Und vieles konnte er gar nicht wissen. Oder eben vielleicht als Geschichte, aber ob er sich an alles erinnerte, das alles weiß ich nicht. Er war zu dem Zeitpunkt noch keiner, der großer Schriftkenner war. Aber das, was er wusste, reichte, um zu erkennen, wer Jesus wirklich ist. Er ist der Christus, der Sohn Gottes. Das bisschen Wissen, was er zu dem Zeitpunkt hatte, hat ihn offenbart: Dieser Mensch ist der Christus, der Sohn Gottes. Der König Israels und Gottes Sohn, eingeboren in diese Welt. Das konnte er erkennen und das ist sein Zeugnis. Das Interessante ist, wenn man so die geistliche Elite Israels sieht, die haben auch erkannt, wer Jesus ist. Im Grunde hätten sie es wissen müssen, dass er der Sohn Gottes ist. Sie haben gesehen, was er für Wunder tut. Sie wussten, in der Schrift wurde gesagt, dass der Messias Blinde sehend macht, Taube hörend und Lahme wieder fit macht, lebendig macht. Das konnte der Christus, aber sie konnten das nicht, obwohl sie die Elite sind. Aber bei ihnen war das Problem anders. Sie haben sich von Jesus abgewendet, weil Jesus sie nicht gelobt hat für das, was sie sind, nicht für ihre Stellung, sondern er hat ihnen ihre Sünden gesagt, hat gesagt: Seht mal, wie ihr lebt, ihr seid blinde Führer des Volkes. Matthäus 26, Vers 63 bis 64 möchte ich vorlesen. Matthäus 26, 63 bis 64, jetzt wird es mehr weihnachtlich, nicht weihnachtlich, jetzt kommen wir mehr zu Ostern statt zu Weihnachten. 63, Jesus aber schwieg und der Hohepriester begann und sprach zu ihm: Ich beschwöre dich bei dem lebendigen Gott, dass du uns sagst, ob du der Christus bist, der Sohn Gottes. Jesus spricht zu ihm: Du hast es gesagt. Überdies sage ich euch, künftig werdet ihr den Sohn des Menschen sitzen sehen zu Rechten der Macht und kommen auf den Wolken des Himmels. Anstatt anbetend niederzufallen, was sie hätten tun müssen. Eigentlich wäre das deren Pflicht gewesen. Was machen sie? Sie kreuzen Jesus. Sie wollten die Wahrheit nicht sehen, Sie haben ihre Augen komplett verschlossen und ja, haben den Christus getötet. Aber das Gute ist, dafür war Jesus auch auf dieser Erde. Das war sein Weg. Sie haben, ob sie es wollten oder nicht, eigentlich den Willen Gottes vollführt. Sie haben es aus ihrer Bosheit heraus gemacht, aber letztendlich waren sie ein Werkzeug Gottes. Hebräer 1, Vers 7 bis 12 möchte ich vorlesen. Ja, ein Teil davon kennen wir ja schon aus Psalm 45, 7, Vers 8 hatten wir schon am Anfang. Also Hebräer 1, Vers 7 bis 12. Von den Engeln zwar sagt er, er macht seinen Engeln zu Winden und seine Diener zu Feuerflammen. Aber von dem Sohn, dein Thron, o Gott, währt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Das Zepter deines Reiches ist ein Zepter des Rechts. Du hast Gerechtigkeit geliebt und Gesetzlosigkeit gehasst. Darum hat dich, o Gott, dein Gott, gesalbt mit Freudenöl, mehr als deine Gefährten. Und du, o Herr, hast im Anfang die Erde gegründet und die Himmel sind das Werk deiner Hände. Sie werden vergehen, du aber bleibst. Sie alle werden veralten wie ein Kleid. Und wie einen Mantel wirst du sie zusammenrollen und sie sollen ausgewechselt werden. Du aber bleibst derselbe und deine Jahre nehmen kein Ende. Ja, das Interessante ist, der Gesalbte, also Gottes Sohn, wird seine Königsherrschaft bald auf dieser Erde sichtbar errichten. Ich weiß nicht, wie lange es noch dauert, aber er wird das bald tun. Die Königsherrschaft ist schon da, allerdings jetzt im Verborgenen. Und sie gilt nur für die, die glauben. Alle, die glauben, gehören jetzt schon zum Reich. Aber er wird die Königsherrschaft hier auf dieser Erde sichtbar errichten, wenn der Tag des Herrn ist. So, kommen wir jetzt zu jetzt zu der nächsten, der Same der Frau. Dazu möchte ich sagen, ich mache das jetzt so, es gibt, dieser Text, den ich jetzt habe, der hat sehr, sehr viel Informationen. Einmal geht es hier um den Samen der Frau und dann aber auch um den, der der Schlange den Kopf zertritt, also den, der, der den Satan besiegt. Na, also beides. Und zwar kommen wir jetzt ganz am Anfang der Bibel, ziemlich am Anfang, nicht ganz, aber 1. Mose 3, Vers 15. 1. Mose 3, Vers 15. Und ich will Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau, zwischen deinem Samen und ihrem Samen. Er wird dir den Kopf zertreten und du wirst ihn in die Ferse stechen. Ja, man kann sagen, dass das wirklich die erste Prophezeiung ist, die über den Erlöser, über den Christus gemacht wird. Und es steckt wirklich sehr viel Information drin. Die Frau, zu der dieses gesprochen wurde, ist Eva, die erste Frau, die Frau Adams. Doch der Samen, ja, über Eva, klar, aber geht bis hin zu Maria. Die Frau, die da prophezeit wird, ist Maria. Alle Menschen sind klar Evas Nachkommen. Nach dem Fleische stimmt das. So, der Same der Schlange aber, damit sind keine Schlangen, keine kriechenden Tiere gemeint, die teilweise giftig, teilweise auch würgend oder anders tötend sind, aber schon gefährliche Tiere, oftmals, nicht immer. Das ist nicht damit gemeint, sondern der Same dieser Schlange geht tiefer. Na, da, die Schlange ist auch keine gewöhnliche Schlange, sondern es ist der Satan, der durch die Schlange redet, durch diese Schlange arbeitet und den Menschen verführt. Der Same der Schlange, kann man sagen, ist die Sünde. Und die Sünde ist in den Menschen reingekommen. Die Sünde hat den Menschen durchdrungen und er ist unfähig, vor Gott rein zu sein. Der Same der Schlange macht alle Menschen vor Gott unrein. Alle Menschen sind von Anfang an ihrer Geburt, weil das Böse ist so in uns drin, von Anfang an ist er der Same der Schlange. Nicht nach dem Fleisch, sondern das, was hineingekommen ist. Durch die Sünde gehören wir der Macht Satans. Nur der eine, der aus Evas Nachkommenschaft kommt, aus Marias Nachkommenschaft kommt, der ist fähig, diese Sünde zu zerbrechen. Die Macht der Sünde zu zerbrechen. Und dieser eine, dieser Christus, wer auf ihn vertraut, wer an ihn glaubt, der wird aus der Nachkommenschaft dieser Schlange herausgenommen. Und er wird Nachkomme von ihm selbst, von Christus. Wir sind Nachfolger und Gottes Kinder, dadurch, dass wir uns von diesem Christus durch Glauben erretten lassen haben. Dadurch sind wir keine Nachkommen der Schlange mehr, sondern Nachkommen Gottes. Und damit auch Nachkommen Abrahams. Nicht nach dem Fleisch, sondern durch den Glauben heraus sind wir Nachkommen Abrahams. Nach dem Fleisch ist Israel. Und zwar ganz Israel, aber die Nachkommenschaft Abrahams nach dem Glauben gilt auch nur für sie, die, die glauben. Also im Neuen Testament lesen wir Christus als, also Same der Frau. Im Neuen Testament habe ich erstmal die Stelle Galater 4, Vers 4 bis 5. Galater 4, 4 bis 5. Als aber die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau und unter das Gesetz getan, damit er die, welche unter dem Gesetz waren, loskaufte, damit wir die Sohnschaft empfingen. Also er wurde unter das Gesetz getan und er, durch die Erfüllung des Gesetzes, war als einziges fähig, uns davon loszukaufen. Er hat uns ja losgekauft, damit wir die Sohnschaft empfingen. Ja, jetzt kommt wieder ein weihnachtlicher Text aus Matthäus 1, Vers 18 bis 23. Matthäus 1, 18 bis 23. Habe ich einen Text vergessen? Nee, kommt später ran. Matthäus 1, Vers 18 bis 23. Die Geburt Jesu Christi aber geschah auf diese Weise, als nämlich seine Mutter Maria mit Josef verlobt war, noch ehe sie zusammengekommen waren, erwies es sich, dass sie vom Heiligen Geist schwanger geworden war. Aber Josef, ihr Mann, der gerecht war und sie doch nicht der öffentlichen Schande preisgeben wollte, gedachte sie heimlich zu entlassen. Während er aber dies im Sinn hatte, siehe, da erschien ihm ein Engel des Herrn im Traum und sprach: Josef, Sohn Davids, scheue dich nicht, Maria, deine Frau, zu dir zu nehmen. Denn was in ihr gezeugt ist, das ist vom Heiligen Geist. Sie wird aber einen Sohn gebären und du sollst ihm den Namen Jesus geben. Denn er wird sein Volk erretten von ihren Sünden. Dies Alles aber ist geschehen, damit erfüllt würde, was der Herr durch den Propheten geredet hat. Der spricht, siehe, die Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn gebären. Und man wird ihnen den Namen Immanuel geben. Das heißt, übersetzt, Gott mit uns. Also er heißt zwar jetzt Jesus, ne, Gott rettet. Aber ich denke, das ist sehr, zeigt eben, wie Gott die Verbindung mit uns Menschen sucht. Auch schon im Namen seines eingeborenen Sohns. Also, als Parallelstelle hier hätte ich jetzt auch nochmal Lukas 1, Vers 30 bis 35, aber wir hatten ja schon, also 30, 31 zwar nicht, aber den Rest hatten wir, lese ich jetzt nicht vor. Aber es ist klar, Jesus ist ganz Gott, aber auch ganz Mensch. Und er ist der Same der Frau und damit ist er auch der Erlöser der Sünde. Er kann von Sünden befreien. Das Werk des Satans, der Schlange, wurde am Kreuz zertreten. Doch am Kreuz wurde auch seine Ferse zerstochen. Also diese Weissagung hat sich am Kreuz auf Golgatha erfüllt. Teilweise erfüllt, weil etwas steht noch aus. Denn das Problem ist, die meisten Menschen folgen jetzt noch dem Satan nach. Obwohl das Werk, es wurde vollbracht. Es gilt für die ganzen Menschen, für alle Menschen, aber die meisten lehnen das ab. Die meisten Menschen lehnen den Glauben an Jesus und das Vertrauen, dass er für die Sünde gestorben ist, lehnen die meisten Menschen ab. Aber der Messias ist der Überwinder der Schlange und damit der Sünde. Ich möchte 1. Johannes 3, Vers 8 vorlesen. 1. Johannes 3, Vers 8. Wer die Sünde tut, der ist aus dem Teufel. Denn der Teufel sündigt von Anfang an. Dazu ist der Sohn Gottes erschienen, dass er die Werke des Teufels zerstöre. Also der Grund, warum er gekommen ist, ist das Werk des Satans zu vernichten. Er hätte nicht kommen brauchen. Wenn die Sünde nicht in die Welt gekommen wäre, hätte er nie als Messias auf diese Welt treten können. Vielleicht ja, als König hätte er auftreten können, aber nicht als der Erretter. Warum? Es hätte keine Sünde gegeben. Aber das ist ein Gedankenspiel, weil die Tatsache ist anders. Die Sünde ist da und wir Menschen haben uns von ihm abgewandt. Und durch seine Gnade, nur durch sein Werk allein, ist es möglich, wieder zu ihm zu kommen. Ist es möglich, im Glauben wieder zu ihm zu kommen. Kolosser 2, Vers 14 und 15 möchte ich lesen. Kolosser 2, 14 und 15. Und er hat die gegen uns gerichtete Schuldschrift ausgelöscht, die durch Satzungen uns entgegenstand, und hat sie aus dem Weg geschafft, indem er sie ans Kreuz heftete. Als er so die Herrschaften und Gewalten entwaffnet hatte, stellte er sie öffentlich an den Pranger und triumphierte über sie an demselben. Also das Kreuz, wo alle gedacht haben, jetzt haben wir ihn aus dem Weg geschafft. Das Kreuz ist der Ort, wo Jesus gesiegt hat. Wo er über alle Herrschaften und Gewalten gesiegt hat und Satan, den höchsten, dem obersten der Bösen, hat er entwaffnet. Hat über ihn triumphiert und hat ihn an den Pranger gestellt. Ja, auch wenn die Sünde besiegt ist, die meisten Menschen folgen dennoch der Schlange nach. Sie sind weiterhin Samen der Schlange. Die meisten Menschen bleiben Nachkommen der Schlange und lehnen den Erlöser ab. Sie wollen der Schlange nachfolgen. Gott gab uns den freien Willen. Wir können uns ja für die Schlange entscheiden. Aber jetzt, durch den Glauben können wir uns auch für Jesus entscheiden und seine Nachkommenschaft macht uns zum Nachkommen der Frau und Nachkommen Abrahams und zu seinen Nachkommen. Erst durch den Glauben, wenn wir dieses Erlösungswerk annehmen, werden wir Abrahams Nachkommen oder noch besser Jesu Nachkommen, seine Nachfolger. Ja, gehen wir nun weiter zu Abraham. Vieles habe ich jetzt ja über Abraham schon gesagt, aber das Interessante ist, auch er hat einiges. Ja, Abraham ist der Vater des Glaubens, der Gläubigen, aller Gläubigen. Aber er ist auch der Same des ganzen Volkes Israel. Aber das ganze Volk Israel sind nicht im Segen Abrahams. Israel hat eigene Segnungen. Abrahams Segnungen sind nicht die Israels. Abraham hat Verheißungen und die sind auf uns durch den Glauben übergegangen. Ich möchte 1. Mose 12, Vers 3 erstmal lesen und danach machen wir erstmal 1. Mose 12, Vers 3. Ich will segnen, die dich segnen, und verfluchen, die dich verfluchen. Und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf der Erde. Und 1. Mose 22, Vers 18 möchte ich direkt danach machen. 1. Mose 22, Vers 18. Und in deinem Samen sollen alle Völker der Erde gesegnet werden, weil du meiner Stimme gehorsam warst. Ja, weil Abraham gehorsam war, er wurde gesegnet und durch ihn werden alle Völker der Erde gesegnet. Natürlich auch müssen sie seiner Stimme gehorsam sein, also Gottes Stimme gehorsam sein. Also der Segen Abrahams geht an alle Völker der Erde. Steht hier. Lange Zeit war das allerdings noch nicht der Fall. Erst durch Jesus ist dieses geschehen. Ja, vergleich mal jetzt das Neue Testament und da habe ich jetzt einen Vers, sind wir wieder am Anfang von Matthäus, ganz am Anfang das Geschlechtsregister. Ich lese aber zum Glück nur den ersten Vers vor, weil sonst wird es sehr viel. Aber nur den ersten Vers. Geschlechtsregister Jesu Christi, des Sohnes Davids, des Sohnes Abrahams. Also Abraham, in der Nachkommenschaft ist Jesus zu finden. Jesus ist der Nachfahre Abrahams. Wir nach dem Fleisch nicht. Jesus nach dem Fleisch. Aber es geht gar nicht um das Fleisch, sondern es geht um den Glauben und den Segnungen, die Abraham verheißen sind. Und die hat Jesus ja ebenfalls von Abraham bekommen. Er hat sie ihm ja gegeben. Und durch Jesus geht sie an uns weiter. Die Verheißung, dass wir ja zu seinem Samen gehören und durch Abraham auch zum Samen Jesu Christi. Den geistlichen Samen Jesu Christi. Nicht nach dem Fleisch. Nach dem Fleisch hat Jesus keine Kinder. Aber wir sind Gottes Kinder durch den Glauben. Galater 3, Vers 16 möchte ich lesen. Galater 3, Vers 16. Nun aber sind die Verheißungen dem Abraham und seinen Samen zugesprochen worden. Es heißt nicht in den Samen als von vielen, sondern als von einem und deinem Samen. Und dieser ist Christus. Also Abraham gibt den Segen seines Glaubens durch Christus an uns weiter. Kann man so sagen. Galater 3, Vers 14 möchte ich lesen, also zwei Verse davor. Galater 3, Vers 14. Damit der Segen Abrahams zu den Heiden komme, in Christus Jesus, damit wir durch den Glauben den Geist empfing, der verheißen worden war. Also Abraham hatte von Gott eine Zusage und so wie ich das lese, war auch der Geist Gottes auf ihm. Vielleicht anders wie bei uns, aber der Heilige Geist hat diesem Abraham geleitet, geführt. Und der ist uns zuteil geworden durch Jesus Christus. Wir sind durch Abraham gesegnet, durch und in Jesus. Und Christus ist der Segen, der zu uns kommt, durch Abraham. Durch den Glauben an Jesus haben wir den Geist empfangen, der Abraham verheißen worden war. Abrahams Segen gilt uns, auch uns, nicht der irdische Segen Israels. Der hat damit nichts zu tun, den haben wir nicht. Wir haben keine Zusagen. Aber die himmlischen Segnungen. Und jetzt möchte ich dazu einer meiner absoluten Lieblingsstellen lesen. Nicht die ganze, aber Epheser 3, Vers 8. Damit möchte ich dann auch abschließen. Epheser 1, Vers 3 bis 8. Da steht: Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit jedem geistlichen Segen in den himmlischen Regionen, in Christus, wie er uns in ihm auserwählt hat, vor Grundlegung der Welt, damit wir heilig und tadellos vor ihm seien in Liebe. Er hat uns vorherbestimmt zur Sohnschaft, für sich selbst durch Jesus Christus, nach dem Wohlgefallen seines Willens, zum Lob der Herrlichkeit seiner Gnade, mit der er uns begnadigt hat in dem Geliebten. In ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Übertretung nach dem Reichtum seiner Gnade, die er uns überströmt widerfahren ließ, in aller Weisheit und Einsicht. Das sind Segnungen, die wir durch Abraham, durch Jesus haben. Und wer möchte irdische Segnungen haben? Komischerweise. Gerade wenn man so guckt in der Christenheit, es gibt sehr viele, die immer sich nach diesem Segen, nach dem Segen, der Israel verheißen wurde, ausstrecken. Aber was haben sie denn? Alles nur irdische Segnungen. Aber auch wenn sie glauben, nicht unbedingt an Jesus, aber wenn sie ihren Glauben, den sie durch die Schrift haben, auch wirklich ernst nehmen, dann sind sie trotzdem Kinder Abrahams. Sie haben zwar auch noch nicht die ganzen Segnungen, die wir hier haben, aber ein Stück weit bekommen sie sie. Und wenn Israel jetzt auch zurückgesetzt ist und ja leiden muss und ganz weit von Gott weg ist, er wird sich einen Überrest herausnehmen und den wird er ja bewahren und wirklich erretten. Er wird Israel erretten. Nicht alle, aber die, ja, die umkehren, Buße tun und ihm nachfolgen. Ja, ich möchte zum Abschluss noch beten. Ja, ich möchte dir danken für die ganzen Verheißungen. Ja, wir sehen, ja, was über dich geschrieben stand im Alten Testament. Wir sehen, ja, dass du vieles erfüllt hast und auch weiterhin erfüllen wirst, Herr. Herr, schenke, dass wir darauf vertrauen, dass wir das auch weitergeben, Herr. Und ja, du siehst, die meisten Menschen, ja, sind ja Kinder des Zorns und ja Nachfahren der Schlange und des Satans, Herr. Aber ich bitte dich, du hast uns herausgerufen, wir waren nicht besser. Ruf noch viele Menschen heraus und ja, schenke, ja, dass dein Reich noch ja Segen auf dieser Erde gibt und ja Menschen errettet. Herr, hilf uns, dass wir ja auch als deine Zeugen, als Jünger ja, in dieser Welt sind und der Menschen Erlösung geben, Herr. Ja, dass du Menschen errettest und ja, wir als deine ja, Diener ja, das weitergeben, was du gesagt hast und getan hast. Amen. Amen.